Ich begrüße jetzt in der Leitung Lutz Kerkeling, der ist Mitglied in der Gruppe Basta und das ist eine Soli-Gruppe halt zur EZLN. Erklär dann mal genau, also ja, was die EZLN ist und was die so treibt.
Ja, EZLN steht für Zapatistische Befreiungsarmee. Das ist eine politisch-militärische Organisation im Süden Mexikos in Chiapas, die aber von einem ganz breiten zivilen Basis getragen wird. Die ist Mitte der 80er Jahre entstanden dort, kämpft gegen Rassismus, kämpft gegen den Kapitalismus, kämpft für eine Verbesserung der Situation der Frauen, gegen Umweltzerstörung, hat ein basisdemokratisches Konzept und will halt wirklich nicht nur Chiapas, den südöstlichen Bundesstaat, verändern, sondern ganz Mexiko auf den Kopf stellen nach eigenen Angaben.
Ja, haben Sie das denn geschafft?
Also die Zapatistische Rebellion, die weltweit bekannt wurde am 1. Januar 1994, hat damals wirklich sämtliche Titelseiten der Weltpresse erobern können sozusagen. Wir müssen uns daran zurückerinnern, 1989, Fall der Berliner Mauer, Zusammenbruch des Realsozialismus. Alle hatten den Eindruck, der Kapitalismus hätte seinen endgültigen Siegeszug angetreten und dann sagen halt ja im sprichwörtlich letzten Winkel Mexikos Leute, nein, ja basta, es reicht, das ist noch nicht das Ende der Geschichte, wir wollen hier mitreden, wir wollen unsere Zukunft selber gestalten, wir sind nicht einverstanden mit dieser kapitalistischen Gesellschaft, wir sind gegen Rassismus und so weiter, und das war wirklich ein ganz großer Aufstand, der unheimlich viel rezipiert wurde, unheimlich stark wahrgenommen wurde. Sie haben, wenn man das in ganz einfachen Zügen erklären will, für ihre Basis dort in Chiapas ganz klare Verbesserungen schaffen können. Sie haben Parallelstrukturen aufgebaut, vor allen Dingen im Bereich Gesundheit und Bildung. Sie haben darüber hinaus die globalisierungskritische Bewegung mit angeschoben, also nicht als einziger Akteur erfunden, aber ganz wichtig halt mit motiviert, mit angeschoben. Und sind bis heute einfach ein Beispiel dafür, dass eine andere Welt möglich ist, eine solidarische Welt, mehr oder weniger im Einklang mit der Natur möglich ist und machbar ist.
Na, die einzigen Zugeständnisse, die der mexikanische Staat meines Erachtens den Zapatistas gemacht hat, das waren halt so Sachen, die indigene Bevölkerung betrafen, halt so ein paar Rechte für Ureinwohnerinnen. Aber so die mexikanische Gesellschaft und auch die mexikanische Linke, also wie sind die jetzt beeinflusst von der EZLN?
Ja, also es ist, erstmal muss man ganz klar sagen, Mexiko ist ein Riesenland, es ist eine unheimlich heterogene Gesellschaft, ganz verschiedenartig. Der Norden ist ganz anders als das Zentrum, der Süden ist wieder nochmal ganz anders, viel indigener geprägt. Es gibt also in Mexiko 62 indigene Bevölkerungsgruppen mit jeweils eigenen Organisationsformen. Und dementsprechend muss man sich auch den Zustand der mexikanischen Linken vorstellen. Das ist halt überhaupt nicht homogen, noch viel heterogener als in Deutschland zum Beispiel. Es gibt ganz unterschiedliche Bedürfnisse, ne? Also es gibt halt Arbeiterinnen und Arbeiter, die im Industriesektor arbeiten. Die haben natürlich ganz andere Forderungen als die kleinbäuerlich in der Regel lebende indigene Landbevölkerung. Und was ein großer Einfluss der EZLN ist, ist, dass sie auf de facto Autonomie setzen, dass sie setzen auf Subsistenz, das heißt auf Selbstversorgungswirtschaft im kleinbäuerlichen Rahmen und haben da wirkliche Erfolge vorzuweisen, was ich schon angedeutet habe, vor allen Dingen im Gesundheits- und Bildungsbereich. Sie sind sozusagen der Beleg, dass das in diesem Rahmen geht. Sie hatten von Anfang an aber auch den Anspruch, das nicht nur auf ihre Gebiete zu beziehen, sondern halt auch mit den Industriearbeiterinnen und Arbeitern, auch mit dem Dienstleistungsbereich zusammenzuarbeiten. Und da gibt es natürlich sozusagen eine Überschneidung verschiedenster linker Strömungen. Es gibt eher parlamentarisch orientierte Linke, die natürlich, denen die Zapatistas viel zu radikal sind. Und da ist natürlich der Einfluss in gewisser Weise nicht so möglich, weil die Zapatistas auch radikal gebrochen haben mit allen Parteien. Spätestens 2001, als es darum ging, die Verfassung zugunsten der indigenen Bevölkerungsgruppen zu verändern, haben sie halt eine Abfuhr gekriegt von der parlamentarischen Linken. Das war der parlamentarischen Linken, die auch teilweise wirklich in Unternehmerkreisen mit vom neoliberalen Kapitalismus profitiert. das war der parlamentarischen Linken zu radikal. Sie hat halt die Zapatistas zurückgewiesen. Und seitdem gibt es einen ganz klaren Bruch zwischen der außerparlamentarischen, pro-zapatistischen Linken und der gemäßigten, ja eher sozialdemokratisch bis neoliberalen Linken.
Nun ist ja die EZRN auch nicht so die klassische Befreiungsguerilla der 70er. Also sie sind nicht explizit kommunistisch und ja mit Befreiungsnationalismus. Also sie wollen keine Abspaltung von Chiapas, von Mexiko. Ja, was sind sie denn dann ideologisch so?
Tja, da streiten sich immer alle drüber. Also den kommunistischen Gruppen sind sie immer viel zu anarchistisch. Den anarchistischen Gruppen sind sie viel zu straff organisiert. Es gibt Einsprengsel auch durchaus in der Bewegung von feministischen Strömungen. Auch ganz wichtig zu erwähnen ist die Befreiungstheologie, also ein linker Ansatz innerhalb der katholischen Kirche, mühsam erkämpft von unten, der besagt, dass die Menschen auch im Diesseits ein Recht auf ein würdiges Leben hat. Ein ganz problematischer Ansatz, sobald es um Frauenrechte geht, ne? Ganz klar. Also es ist eine interessante, eigentlich nicht auf einen einzigen Ismus festzulegende Bewegung. Das sagen sie auch selber immer wieder. Sie sagen erstens, dass sie ihre Theorie aus der Praxis gewinnen. Sie sagen auch, dass sie fragend vorangehen. Das heißt, sie sagen, wir dürfen Fehler machen. Sie wollen halt nicht einen erleuchteten Führer, der mit einem fertigen Buch vorangeht und sagt, alle müssen dieses Buch auswendig lernen und wir werden alle glückselig. Sondern es ist eine Bewegung, wo wirklich auch lange Jahre nicht klar war, wer ist Lehrer, wer ist Schüler. Es gibt einen ganz interessanten Text vom Sprecher der EZLN, von Subkommandante Marcos, der halt beschreibt, dass sie als sehr dogmatische Kleingruppe Mitte der 80er in den chiapanekischen Urwald gegangen sind und gesagt haben, ja, wir müssen euch befreien, wir müssen eine sozialistische Volksrepublik aufbauen. Und die Indigenas vor Ort, die schon seit Jahrzehnten, eigentlich seit Jahrhunderten gekämpft hatten, haben gesagt, nein, so geht das nicht, wir haben hier auch Kampferfahrung und mit eurer dogmatischen Konzeption kommen wir hier keinen Schritt weiter. Und das Besondere an der zapatistischen Bewegung ist, dass halt verschiedenste Einflüsse, ganz wichtig auch der Einfluss der indigenen Kämpfe vor Ort, über 10 Jahre oder mehr zu einem Flickenteppich, zu einem ganz bunten Konzept von Politik machen und von Denken geworden sind.
Ja, die sind ja auch sehr offen. Sie haben ja auch wirklich alles Mögliche angestellt, um irgendwelche nationalen Konsultas anzustellen, also irgendwelche Befragungen, wo sie halt durch die Dörfer, durch ganz Mexiko gezogen sind und naja, irgendwie versucht haben, die Volksmeinung oder wie auch immer rauszukriegen. Also ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, dass sie halt sehr gucken, dass sie halt irgendwie demokratisch sind und irgendwie, dass sie sich irgendwie als Vertretung auch sehen und also nicht als Leute, die den Ton angeben, sondern dass sie halt auch für die Indigenas, dass sie halt deren politischer und bewaffneter Arm sind, weil so richtig viel blutige Sachen und also haben die ja auch nicht gemacht. Also seit diesem Aufstand 1994 ist ja nicht mehr so viel passiert, was es in die Schlagzeilen geschafft hat. Oder ich meine, was war da so in letzter Zeit an Übergriffen vom Militär oder wie ist da gerade so die militärische Situation?
Also erstmal ist ganz wichtig, was du schon gesagt hast, also die sind halt zivil unterwegs, sie setzen ganz stark auf eine Selbstorganisation der Gesellschaft, ne? Und das haben sie halt ganz stark angestoßen durch Basisbefragung. Da haben sich Komitees gebildet in ganz Mexiko teilweise, als es um die Durchsetzung der indigenen Rechte ging, ne? Um die Selbstbestimmungsrechte über das Territorium, was nicht nur wirklich die Landrechte betrifft, sondern halt auch die Bestimmung über Bodenschätze und so weiter, ob neue Fabriken gebaut werden, ob große Straßen gebaut werden, ob Staudämme gebaut werden. Das ist so der zivile Bereich, das ist eigentlich die große Stärke der zapatistischen Bewegung. Der militärische Bereich im Moment ist sehr besorgniserregend. Also der aktuelle Präsident Felipe Calderón hat das ganze Land seit Ende 2006 massiv militarisiert. Chiapas ist ja schon seit 1994 der am meisten militarisierte Bundesstaat und das bedeutet im Alltag einfach, also ohne dass die Soldaten auch einen Schuss abgeben, bedeutet es einfach eine unglaubliche Belästigung für die Bevölkerung. Das haben wir immer wieder bestätigen können vor Ort. Also es geht da um Drogen, es geht um Prostitution, es geht um eine massive Umweltzerstörung, es geht um eine permanente alltägliche Belästigung der Menschen in den Dörfern. Die Kinder malen Bilder, wo Hubschrauber und Panzer und LKWs unter anderem von Mercedes-Benz, Gewehre unter anderem von Heckler und Koch und so weiter zu sehen sind. Und das hat überhaupt nicht abgenommen. Und Hintergrund dieser Militarisierung ist natürlich, dass sich der Aufstand erstens nicht ausweiten soll und zweitens ist das Militär dort, um ökonomische Projekte abzusichern.
Und wie ist da so die Tendenz? Also ist das so eine Art Waffenstillstand mit klaren Fronten oder ist da zu befürchten, dass das irgendwann militärisch oder anders gelöst wird, dieses Guerilla-Problem? Oder wie wird das wohl weitergehen, deiner Meinung nach?
Ja, also als Guerilla bzw. als Bauern-Bäuerinnen-Armee hat die EZLN ja seit Mitte Januar 1994 nicht mehr agiert. Es gab 12 Tage Bürgerkrieg in Chiapas. Danach gab es auf Druck der mexikanischen Zivilgesellschaft, auf Druck der internationalen Zivilgesellschaft einen Waffenstillstand, den die EZLN als zapatistische Armee einhält, die Regierungskräfte wie gesagt nicht. Nach wie vor sind die Territorien der Zapatistas umstellt. Es wäre für die mexikanischen Eliten wahrscheinlich ein zu hoher Preis, die Rebellion wirklich niederzukämpfen mit den offiziellen Kräften. Die sind ja interessiert an internationalen Investoren und so weiter, wollen weg vom Schmuddel-Image eines Drittweltstaates. Was allerdings nach wie vor immer wieder passiert, sind halt massive Übergriffe durch sogenannte paramilitärische Kräfte. Das sind bewaffnete Banden, illegale Banden, die machen dann die ganz, ganz schmutzige Arbeit des Tötens, des Vertreibens, der Sabotage. Und das ist eine gespannte Ruhe. Also selbst viele Leute, die sich sehr gut mit der Situation in Chiapas auskennen, fragen sich, warum es immer noch nicht völlig eskaliert ist. Aber das ist auch ein Beleg meiner Meinung nach dafür, dass die zapatistische Bewegung eben nicht nur auf internationale Unterstützung, moralisch-ethische Unterstützung setzen kann, sondern auf ganz handfeste Unterstützung, auf ganz handfeste Solidarität innerhalb Mexikos. Also bei allen sozialen Bewegungen ist der absolute Konsens, egal ob sie mit der politischen Linie der Zapatistas einverstanden sind oder nicht, wenn die zapatistischen Gemeinden angegriffen werden, werden wir rebellieren. Das geht von Blockaden, das geht bis hin zu Ansagen von anderen bewaffneten Gruppierungen, die auch zum Beispiel 2007 noch Pipelines in die Luft gejagt haben, also wie die EPR, die revolutionäre Volksarmee, die eher marxistisch ausgerichtet ist. Das heißt, es gibt ein ganz breites Spektrum, die zumindest in dieser grundsätzlichen Frage, die Zapatistas müssen in Ruhe gelassen werden und sollen weiter in Ruhe und in Würde ihre Autonomie aufbauen können, gibt es einen ganz breiten Konsens. Das heißt, es ist eine gespannte Ruhe. Aber in den letzten Monaten wird die Situation immer krasser, also sie spitzt sich enorm zu. Es gibt vor allen Dingen auch Medienkampagnen gegen die Zapatistas, die sie ins kriminelle Licht rückt, was absurd ist, was auch immer wieder von unabhängigen Menschenrechtszentren bestätigt wird. Aber die Situation ist im Moment wirklich so gespannt wie noch nie, was vor allen Dingen mit Entwicklungsprojekten im Bereich Tourismus, Monokultur und so weiter zu tun hat.
Das heißt irgendwie, dass der Staat Chiapas, also der Bundesstaat Chiapas, dass der so ein bisschen aufgepeppt werden soll und, Tourismusindustrie dahin kommen soll und da sind die Zapatistas im Weg oder wie sollen wir das verstehen?
Ja, ganz genau. Die Zapatistas haben ja eine ganze Menge Land besetzt. Übrigens nicht nur die Zapatistas, über 50 andere Bauernorganisationen haben im Schwung des Aufstands von 94 halt ganz viele Ländereien besetzt. Übrigens sind die Großgrundbesitzer, die dort damals geflüchtet sind, reich entschädigt worden von ihren Klassenbrüdern in Anführungsstrichen in der Regierung. Auf jeden Fall haben sie Land und auf diesen Ländereien teilweise wunderschöne Gebiete mit Wasserfällen, mit unberührter wirklich Urwald-Natur. Die sind natürlich ins Visier geraten vom nationalen und internationalen Tourismus-Business. Das ist ein Bereich. Da sollen halt neue Hotels gebaut werden, da sollen halt neue Ausflugsorte erschlossen werden. Ein anderer Bereich ist, dass der aktuelle Gouverneur von Chiapas wirklich ein wenig größenwahnsinnig ist. Also er möchte halt Chiapas in den größten Produzenten von Palmöl umwandeln. Das heißt, es müssen unglaublich große Monokulturen der Palma Africana, der Ölpalme, eingerichtet werden. Da geht es natürlich auch um Kontrolle von Land, um Kontrolle von Territorium Und im ganzen Kontext sollen, um das erschließen zu können, um sowohl Tourismus möglich machen zu können, aber auch die Monokulturen ausbeuten zu können, sollen Autobahnen gebaut werden, sollen Flughäfen gebaut werden und so weiter.
Ja, wenn man sich vielleicht irgendwie, wenn man die unterstützen will, die Zapatistas mit ihrem freiheitlichen Versuch haben, was könnte Mensch denn dann machen oder wie könnte sich Mensch auch besser informieren?
Ja, es gibt eine sehr gute deutschsprachige Webseite, die heißt chiapas98.de. Dort gibt es aktuelle Meldungen, aber auch Analysen, Links auf weitere Seiten, Links auf weitergehende, tiefergehende Analysen, Videos, Audios, Radiosendungen etc. Das ist erstmal eine sehr gute Möglichkeit, sich zu informieren. Eine zweite Möglichkeit, sich zu informieren, ist die Zeitschrift Tierra y Libertad. Die kommt 3 bis 4 Mal im Jahr heraus, wird herausgegeben vom Yabasta-Netz. Den entsprechenden Link findet man auch auf der Homepage von Chiapas 98. Eine weitere Möglichkeit ist natürlich, den zapatistischen Kaffee zu kaufen, der von zapatistischen Kooperativen hergestellt wird in Selbstverwaltung und über Hamburg vertrieben wird. Da ist die entsprechende Webadresse kaffee-libertad.de. Und eine ganz direkte Möglichkeit, sich einzubringen, ist dort als Menschenrechtsbeobachterin oder Menschenrechtsbeobachter vor Ort zu arbeiten. Da gibt es eine sehr empfehlenswerte Vorbereitung über den Verein Carea e.V., Carea mit C. Da werden 2 Wochenendseminare absolviert. Mensch wird sehr gut vorbereitet auf die juristische, politische, historische Situation. Es gibt auch ganz viel praktische Tipps wie was für Medizin muss ich mitnehmen und so weiter. Und da geht es halt einfach darum, sozusagen Augen und Ohren der Welt zu sein. Also in die vom Militär und von den Paramilitärs bedrohten Gemeinden zu reisen, dort präsent zu sein und halt die Menschenrechtsverletzungen oder die Belästigung zu notieren, zu systematisieren und Berichte zu schreiben. Und das ist eine gute Möglichkeit, auch die Bewegung, nicht nur die zapatistische Bewegung, auch andere oppositionelle, progressive Bewegungen aus erster Hand kennenzulernen. Und bis heute sagen halt, unsere Compañeros und Compañeras aus Chiapas, dass das eine sehr sinnvolle Arbeit ist, dass ihnen das auch unheimlich viel bringt. Und allerdings der größte Punkt aus zapatistischer Sicht, was sie uns immer wieder gesagt haben, ist, vor Ort, wo du lebst, wo jede Person lebt, Widerstand zu leisten gegen jede Form von Ausbeutung, Unterdrückung und Diskriminierung. Das kann sein als Schwule auf der Straße, als unterdrückte Ehefrau im Haus und so weiter. Sie sagen halt, das ist eigentlich noch viel wichtiger als die direkte Solidarität mit unserer Bewegung, denn sie sehen ihren Aufstand von Anfang an auch in einem globalen Kontext. Sie sagen, es reicht nicht, Chiapas zu befreien, es reicht nicht, Mexiko zu befreien, sondern wir müssen weltweit kämpfen. Das Kapital und die autoritären Regime sind schon längst international organisiert und vernetzt und wir müssen halt von unten, von links unten was dagegen setzen.
Na, das ist doch mal ein schönes Schlusswort.